Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Brennende Dschungel, Artensterben, ein steigender Meeresspiegel. Längst reagiert auch die Literatur auf die wohl größte Herausforderung der Zukunft. Schriftstellerinnen und Schriftsteller entwerfen düstere Dystopien, schreiben Naturgedichte angesichts schmelzender Eismassen und geben der Generation eine Stimme, die protestierend auf die Straße geht. Wenn die Erde wärmer wird, zu Beginn des prognostizierten Rekordsommers 2020, stellt Ralf Gerstenberg literarische Neuerscheinungen zum Klimawandel vor.
Weit über 40 Grad an mehreren Messstationen in Deutschland. Der vorläufige Allzeithöchstwert 42,6 Grad im niedersächsischen Emsland. Seit den ersten Wetteraufzeichnungen Ende des 19. Jahrhunderts hat es sowas noch nie gegeben.
Seen verdunsten, Wälder vertrocknen. Auf einen Rekordsommer folgt der nächste. Der menschengemachte Klimawandel ist auch in unseren Breitengraden längst spürbar geworden.
Noch gestern hielt ich mich in tief verschneiten Bergen auf. Jetzt sind sie eingeebnet. Aufgelöst, ganz schlicht. So wie man eben einen Kühlschrank abtaut.
Die Literatur reagierte bislang meist mit dystopischen Szenarien. Climate Fiction, in der die Folgen der Erderwärmung als düster warnende Visionen imaginiert wurden. Der Ausbruch einer neuen Eiszeit, Meeresfluten, die Metropolen verschlingen, blutige Kriege um schwindende Ressourcen. Mittlerweile ist sie jedoch längst in der Gegenwart angekommen.
Ich habe immer gesagt, der Roman ist auch ein wenig eine Art Anti-Science-Fiction, weil viele Dinge, die wie Science-Fiction klingen, tatsächlich schon passieren und einige bilde ich auch ab.
In seinem Roman Technophoria beschreibt Niklas Mark eine Gruppe von Menschen, die davon überzeugt sind, dass sich unser aller Leben mittels technischer Innovationen nicht nur besser, schöner und sicherer, sondern zugleich auch umweltfreundlicher gestalten wird. So denkt etwa seine Hauptfigur Turek, der für eine Firma arbeitet, die digital vernetzte Städte entwickelt, sogenannte Smart Cities, über technische Lösungen für eine umweltschonende Energiegewinnung nach.
Man müsste beim derzeitigen Stand der Technik, wenn man den Klimawandel stoppen wolle, nicht nur aufhören, Rindfleisch zu essen und durch die Gegend zu fliegen und Auto zu fahren, sagte Turek, sondern auch aufhören, SMS zu verschicken und Fotos zu posten und Serien zu streamen.
Ja, dahinter steht eine Diskussion, die mich immer schon sehr fasziniert hat. Das ist die zwischen den Permakulturalisten und den Technophorikern. Eine Gruppe der Permakulturanhänger sagt, wir haben in den letzten 300 Jahren durch die Industrialisierung so viel Unheil angerichtet ökologisch auf der Welt, dass wir versuchen müssen, ökologisch möglichst ohne größeren Fußabdruck durch die Welt zu kommen. Und dann hofft man, dass man, wie das jetzt immer so schön heißt, man die Kurve abflacht, mit der die Temperaturen ansteigen.
Aber es sei vollkommen klar, dass die Leute das nicht tun würden. Und wenn man zu dem Schluss komme, dass das Internet längst Teil der menschlichen Natur geworden sei, gäbe es nur eine Lösung. Wenn man keine Umweltzonen einrichten wolle, aus denen nicht nur Dieselautos, sondern auch Googler und Facebookinisten ausgesperrt würden, müsse man die Rechenzentren effizienter und ökologischer machen. Und er, Turek, würde zeigen, wie das gehe. Mit einem riesigen Windpark, der jährlich rund 670.000 Megawattstunden Strom liefern sollte.
Die Technophoriker auf der anderen Seite, die glauben, dass wir die drohenden Probleme der Welt nur mit mehr Technologie retten können, sagen, wir müssen jetzt das, was in der Fachsprache Terraforming heißt, betreiben, nämlich den gesamten Umbau des Planeten so, dass er in die Lage versetzt wird, mit den Beschädigungen, die wir angerichtet haben, überhaupt umgehen zu können.
Niklas Mark, Jahrgang 1972, unterrichtete Architekturgeschichte in Harvard und Frankfurt am Main und ist Redakteur für Kunst und Architektur der FAZ. Städtebau und die Gestaltung eines künftigen Zusammenlebens spielen auch in seinem ersten Roman Technophoria eine zentrale Rolle. Darin zeigt er sich einerseits fasziniert von der Technik-Euphorie seiner Protagonisten, andererseits beschreibt er in einem weltumspannenden Szenario die Gefahren und Absurditäten technischer Allmachtsfantasien.
Es steckt natürlich als Beiklang die Technophobia, also die Angst vor Technik, mit drin. Das ist ein, wenn man das googelt, auch ein sehr viel gängigerer Begriff, dass es eine Phobie gegen das Technische gibt. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, es geht um Leute, die glauben, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit Lösungen finden können, um den Planeten mit Technologie zu retten. Und eine der absurdesten, aber auch interessantesten Geschichten von dieser Warte aus ist die der Flutung der Katara-Senke.
Katara, sagte Driessen feierlich, 133 Meter unter dem Meeresspiegel. Es gibt ein paar Salzwiesen dort, die vom Flugsand überweht wurden, aber kaum Menschen.
Katara ist der Name einer Senke der libyschen Wüste in Ägypten, deren Fläche etwa so groß ist wie Sachsen. Zu Urzeiten befand sich dort ein Meer. Heute zählt Katara zu den lebensfeindlichsten Regionen des Planeten. Der Smart-City-Entwickler Alexander Driessen will in Niklas Marks Roman einen Plan Wirklichkeit werden lassen, der seit über 100 Jahren tatsächlich existiert.
Und es gab seit dem 19. Jahrhundert den Plan, diese gigantische Senke, die teilweise über 100 Meter tief unter dem Meeresspiegel des Mittelmeers liegt, zu fluten mit Wasser aus dem Mittelmeer. Das Mittelmeer ist gar nicht weit weg, 60 Kilometer entfernt. Das Problem war immer nur, da gab es ein Gebirge dazwischen und da konnte man schlecht einen Tunnel durchbohren mit den damaligen Mitteln. Ein Kanal zu sprengen wäre zu teuer gewesen. Deswegen ist diese Idee nie umgesetzt worden.
Jetzt hingegen, der Effekt wäre unglaublich. Ein solches Binnenmeer würde erstens das Mikroklima der Sahara verändern. Es würde mehr Regen geben. Über Entsalzungsanlagen könnte das Wasser zur Bewässerung neuer landwirtschaftlicher Flächen genutzt werden. Kurz, die ganze Region, die jetzt im Chaos lag und vor allem von Flüchtlingen durchquert wurde, die nach Europa wollten, würde sich in eine Boomregion verwandeln, deren neue Nutzwälder und Felder weiteres CO2 binden und so den Klimawandel erheblich einbremsen könnten.
Die Verfechter der Idee sagen, das war früher alles ja einmal eine Savanne, der gesamte Sahara-Gürtel. Und wir reparieren quasi jetzt nur die Welt so, dass sie in ihren Ursprungszustand versetzt wird. Das heißt, wir erzeugen einfach nur wieder den Zustand, den die Welt mal hatte, senken dadurch die Temperaturen und haben den tollen Nebeneffekt, dass wir die steigenden Meeresspiegel quasi ablaufen lassen in diese große Wanne in der libyschen Wüste.
Keine Deiche für New York und Kalkutta nötig. Rettung der Niederlande. Den globalen Meeresspiegel trotz schmelzender Pole konstant halten. Alles mit einem 60 Kilometer langen Kanal.
Mit diesem real existierenden Umbauplan für eine ganze Weltregion, der einerseits durchaus plausibel klingt und andererseits komplett verrückt, verweist Niklas Mark in seinem Anti-Science-Fiction-Roman auf einen existenziellen Zwiespalt, in dem sich die Menschheit derzeit befindet. Ist es notwendig, fragt er, ja vielleicht sogar die einzige Chance, das technologisch Machbare zu tun, um die Klimakatastrophe zu vermeiden? Oder handelt es sich schlicht um menschliche Hybris?
Wir können nicht neutral sein, wir können jetzt nicht sagen, nee, das klingt verrückt, das lassen wir lieber. Das kann genauso unverantwortlich sein, wie zu sagen, na klar, wir sprengen dann Kanal rein und dann stellen wir hinterher fest, oh je, die Wolken ziehen gar nicht über die Sahara, sondern durch die Winde, die dann entstehen, ziehen sie alle nach Europa und wir senken die Temperaturen über Europa und haben hier Dauerregen. Das könnte in einem negativen Modell für Katara auch passieren.
Langsam wandelt die schwarze Wolke.
Diese Zeile aus Friedrich Gottlieb Klopstocks Gedicht Frühlingsfeier stellt Marion Poschmann ihrem neuen Gedichtband Nimbus voran. Ein zweites, sehr berühmtes Zitat leitet das Eingangsgedicht ein. Es entstammt der Antigone von Sophokles.
Vielgestaltig ist das Ungeheure. Und nichts ist ungeheurer als der Mensch.
Wenn man diese beiden Zitate zusammenliest, ergibt sich tatsächlich eine Spannung von zwei Mächten. Man könnte sie lesen als Spannung zwischen Mensch und Natur. Die Wolke, die Naturkräfte, die langsam aber unaufhaltsam wirken und dann dagegen die menschlichen Ungeheuerlichkeiten, schöpferisch und zerstörerisch.
Um präzise ihre Poetik auf den Punkt zu bringen, äußerte sich Marion Poschmann schriftlich zu ihrem Gedichtband und las ihre Antworten für diese Sendung ein.
Die Frage, die sich dabei stellt und um die auch die Texte in dem Band kreisen, wäre dann, sind das eigentlich gegensätzliche Kräfte? Kann oder sollte man den Menschen und die Natur wirklich als entgegengesetzte Pole wahrnehmen? Oder ist nicht ohnehin der Mensch eher als Teil der Natur zu sehen und das, was wir gewohnt sind, als Natur zu bezeichnen, von der menschlichen Gestaltung so durchdrungen, dass man schwer abgrenzen kann, wo beginnt das eine, wo das andere?
Ich sah Wasser rinnen, sah das Eis in Brocken von den Wänden brechen. Alles fiel zu Tal und wurde flüssig, wurde Tal und wurde nichts.
Gleich im ersten Gedicht des Bandes und hegte Schnee in meinen warmen Händen, ist sich das lyrische Ich seiner Mitverantwortung für Klimawandel und Naturzerstörung bewusst. Selbst der naturliebende Mensch steckt in der Bredouille. Folgt er seiner Bewunderung für die Schönheit des Planeten, wird er das, was ihn fasziniert, unweigerlich zerstören.
Noch gestern betete ich Berge an. Ich kaufte Ansichtskarten, schickte sie an mich nach Hause, zur Erinnerung an das Zerstörungswerk, das ich hier tat. Ich taute Grönland auf mit meinem Blick. Ich schmolz die Gletscher, während ich sie voll der Andacht überflog.
Das menschliche Verhältnis zur Natur ist immer ein prekäres. Die Verstorbenen räumen den Lebenden Platz ein. Darauf beruht ökologisches Gleichgewicht. Gegenwärtig befinden wir uns in einer Situation, in der dieses Gleichgewicht massiv gestört ist. Das ist so noch nie dagewesen. Und tatsächlich finde ich es wichtig, sich hier seiner Mitverantwortung bewusst zu werden.
Gedichte sollten auch die Bedingungen mitreflektieren, in denen sie entstehen, meint Marion Poschmann. Sie seien Erkenntnisinstrumente. Das bedeutet in Zeiten des Klimawandels, dass Naturgedichte selbstverständlich auch die Verletzungen der Natur thematisieren, das ungeheure Zerstörungswerk des Menschen. Dabei wird Marion Poschmanns Lyrik in keiner Zeile plakativ oder gar appellativ. Die Dichterin ist keine Verkünderin von Botschaften. Mit ihrer assoziationsreichen Sprache schärft sie vielmehr den Blick für die Fragilität des Lebens oder dokumentiert schlicht gegenwärtige Verluste.
Der sibirische Tiger und sein zusammengeschrumpftes Verbreitungsgebiet. Grund dafür ist der Verlust der Koreakiefer, deren Samen die Nahrung für alle nördlichen Tiger liefert, vermittelt durch Schwarzwild.
Ein Problem an unserem Lebensstil ist ja, dass die Konsequenzen weitgehend abstrakt bleiben. Wenn ich in der Großstadt lebe, spüre ich vom Artensterben erstmal nichts.
Meine Tanten bevorzugten lebenslang Kleider von Delmotte. Nylon, Polyester, Polyamid.
Das Gedicht Kunststoff ist eine autobiografische Auseinandersetzung der 1969 geborenen Dichterin mit den Prägungen und Lebensgewohnheiten ihrer Generation.
Man sollte das lyrische Ich natürlich nicht mit dem Autoren-Ich verwechseln, aber tatsächlich bin ich selbst in einer Zeit aufgewachsen, in der die Industrialisierung einen Höhepunkt erreicht hatte. Das Gedicht Kunststoff habe ich nach einem Besuch im Industriemuseum in Lohne in Niedersachsen geschrieben. Da waren diese Verpackungen ausgestellt und mir ist klar geworden, dass diese Dinge zur Zeit meiner Kindheit wirklich neu waren.
Seltsam, dass Dinge wie Haarspray mit mir zusammen zur Welt kamen. Meine Kindheit, jene der Tetrapacks, Plastiktüten und Kühltruhen. Letztens erst trieben im Müllstrudel tausende Überraschungseikapseln, mit Spielzeug gefüllt, an den Strand von Langeoog.
Der Titel Nimbus stammt aus dem Lateinischen und heißt wörtlich übersetzt dunkle Wolke. Er bezeichnet aber auch das Symbol des Heiligenscheins. Im Spannungsfeld von Licht und Dunkelheit, Naturgewalt und göttlicher Macht, Unheil und Erlösung bewegt sich Marion Poschmanns Poesie.
Rettung des Weltklimas aus dem Geist der deutschen Ode. Haben wir uns da nicht etwas viel vorgenommen?
Wie politisch relevant kann oder darf Literatur überhaupt sein? Ist sie dazu geeignet, tagespolitische Themen direkt zu verhandeln? Sollten Autorinnen und Autoren in ihren Werken überhaupt Stellung beziehen, sich einmischen? Oder kann es gar rufschädigend sein, wenn sie bereitwillig den ästhetischen Raum zur politischen Bühne umfunktionieren? Fragen, die in der Klimadebatte neu diskutiert werden sollten, findet der 1966 geborene Autor John von Düffel.
Was ja auch so ein Schimpfwort der Germanistik ist, ab wann ist es engagierte Literatur? Aber ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass das so eine Art Schubladenschimpfwort ist, was Literatur auch verengt, wenn man nur sagt, die schöne Literatur, die also nur sehr indirekt auf unsere Welt anspielt und uns sozusagen die großen Innenräume aufschließt, dagegen ist nichts zu sagen. Aber ich glaube, wenn wir Engagement als einen Kampfbegriff gegen Literatur einsetzen, dann bringen wir uns auch um Dinge, die Literatur mit leisten kann, nämlich vor allen Dingen eine Sprache finden, also für das, was jetzt gerade passiert.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft glaubt.
Auf für den Klimaschutz, runter für die Kohle.
Auf einer improvisierten Bühne erschien über den unzähligen Pappschildern und Plakaten eine junge Frau. Ihre Stimme klang ernst, aber zerbrechlich, als sie die ersten Worte ins Mikrofon sprach.
We want a future. Is that too much to ask for?
Die Schülerinnen und Schüler ringsum schienen sie zu kennen und erwiderten ihre schüchterne, schlichte Begrüßung mit vielstimmigem Jubel, Pfiffen und Applaus.
In seinem Roman »Der brennende See« greift John von Düffel mit fast dokumentarischen Mitteln die Klimaproteste der Fridays-for-Future-Bewegung auf. Er selbst hat zusammen mit seiner Tochter an den Schülerdemonstrationen teilgenommen und ließ seine Erfahrungen direkt in den Text einfließen.
Es gibt tatsächlich einen dokumentarisch-journalistischen Anteil an dem Szenario, denn es gab eine Klimademonstration in Berlin, bei der aufgrund der brennenden Wälder im Umland, war ja eigentlich relativ weit weg, aber der Rauch zog halt doch sehr spürbar nach Berlin rein. Und das war wirklich so, dass man gedacht hat, ja, wir sind hier auf einer Demonstration gegen die bisherige Art und Weise, mit Natur umzugehen, und ringsum brennen die Wälder. Und das war schon eine Art Bild, wo ich gedacht habe, das ist jetzt nicht nur ein journalistischer Fakt, sondern es ist eigentlich ein Sinnbild für den Punkt, an dem wir stehen.
Auf der Bühne stand inzwischen ein Gymnasiast mit langen braunen Locken und textete frei über das Wetter, den Rauch und Ruß in der Luft. Ist das noch Wetter oder ist das schon Klima? Dabei zeigte er jedes Mal hoch in den Himmel, der sich tatsächlich zu verfinstern schien. Auch der Müllfeuergeruch nahm weiter zu, wurde immer ätzender, beißender, was zum Teil bestimmt Suggestion und Einbildung war, aber nicht nur.
Das Zentrum des Romans bildet der titelgebende See. Keine Naturschönheit, sondern eine renaturierte Kiesgrube, um die ein heftiger Streit zwischen Grundstücksspekulanten und jungen Klimaaktivisten entbrannt ist. Die Hauptfigur Hannah ist in die Kleinstadt ihrer Kindheit zurückgekehrt, um nach dem Tod ihres Vaters, eines bekannten Schriftstellers, Erbschaftsangelegenheiten zu regeln. Vor Ort trifft sie auf eine junge Frau, die mit dem Vater in dessen letzten Lebensmonaten in intensivem Austausch stand, die Fridays for Future-Aktivistin Julia.
Mittlerweile weiß jeder, dass es nicht so weitergeht, fuhr Julia fort, dass die Art, wie wir leben, zerstörerisch ist und wir keinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, sondern eine Schneise der Verwüstung, Schutt und Asche, Müllberge und Tierleichen, jeden Tag. Unsere Lebensweise zerstört das Leben auf diesem Planeten.
How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones.
Einen Moment überlegte Julia, dann sprach sie weiter. Natürlich ist das alles nicht neu. Aber das ist ja das Erschreckende, dass es so lange bekannt war, ohne dass etwas getan wurde. Neu sind nicht unsere Erkenntnisse, sondern unser Wille zu handeln. Das Ende der Geduld meiner Generation mit deiner und der des Planeten mit uns. Die letzte Chance, etwas zu ändern, ist jetzt.
Es gibt natürlich eine Beobachtung, für die Greta Thunberg steht, dass viele Jugendliche, Jungen wie Mädchen, das Gefühl hatten, sie müssen eigentlich erwachsener sein als die Erwachsenen. Also ich habe auch Greta Thunberg sehen, treffen können. Und man sieht ja nicht nur diesen Bedeutungszugewinn, man sieht ja auch den gigantischen Druck auf dieser Person und dass sie manchmal dem Zerbrechen nahe ist. Und dass es natürlich absurd ist, wenn Kinder Erwachsene an ihre Verantwortung erinnern müssen und nicht umgekehrt Erwachsene sagen, pass mal auf, du musst aber auch an die Zukunft denken.
Ein erfahrener Erzähler wie John von Düffel weiß, dass Figuren, die als Ideenträger oder Repräsentanten einer Bewegung fungieren, nicht besonders romantauglich sind. Die realen Vorbilder scheinen zu sehr durch, überlagern die Fiktion, Äußerungen geraten zu Verlautbarungen. Wohl auch deshalb zeichnet er seine Hauptfigur Hannah nicht als klassische Antipodin zur juvenilen Aktivistin Julia, sondern als eine Frau in mittleren Jahren, die ein wenig rat- und orientierungslos zwischen die Fronten des tobenden Klima- und Generationenkonflikts gerät und ihre Gefühlsverwirrungen im Alkohol ertränkt.
Ich brauchte und wollte eine Figur, die mit dieser Debatte nicht umgegangen ist bisher, die auch noch keinen klaren Standpunkt dazu hat, sondern die auf eine ganz andere Art und Weise eine Verlorene oder Suchende ist und die sich in dem, was sie jetzt gerade vor Augen hat, überhaupt auch erstmal versuchen muss zu positionieren.
Hannah versuchte erst gar nicht, in eine Diskussion einzusteigen, sondern schaute über den Tisch hinweg aus dem Fenster. Zum ersten Mal wurde ihr klar, dass Julia ebenfalls um ihren Vater trauerte. »Ich habe die ganze Zeit dieses Foto im Kopf«, sagte sie dann. »Ein irgendwie grobkörniges Bild von meinem Vater auf einer Demonstration mit einem Transparent.« »Du meinst das Schwarz-Weiß-Foto aus der Zeitung, das mit dem Stopp die Stromkonzerne Transparent«, fragte oder sagte Julia.
Während die mittlere Generation vornehmlich damit beschäftigt ist, in einer härter und prekärer werdenden Gesellschaft ihren Lebensstandard zu bewahren, für den sie von ihren Kindern kritisiert wird, findet in der Klimafrage offenbar eine Annäherung zwischen Jung und Alt statt.
Es gab auf den Demos, die ich besucht habe, auch wirklich eine hohe Anzahl von Älteren, die vielleicht aus anderen Protestbewegungen kommen, also der Anti-AKW-Bewegung, der Friedensbewegung.
Eine Beobachtung, die John von Düffel in seinem Roman in der ernsthaften Auseinandersetzung gestaltet, die der verstorbene Schriftsteller Hannas Vater in den Monaten vor seinem Tod mit der 16-jährigen Klimaaktivistin Julia geführt hat.
Die Mitstreiterin, nach der sich ihr Vater immer gesehnt hatte, in ihr glaubte er sie gefunden zu haben. Und Hannah fühlte sich zu alt, zu müde und zu überflüssig, um Julia diesen Platz nachträglich streitig zu machen.
Der See in John von Düffels Roman brennt nicht wirklich. Es brennen die Wälder und Felder um ihn herum. Der brennende See ist eine Metapher. Wenn sich zwei unvereinbare Elemente verbinden, sind die Gesetzmäßigkeiten der Natur außer Kraft gesetzt. Inspirieren ließ sich von Düffel zu diesem Bild von einem anderen See, dem Belandur-See in der indischen Millionenstadt Bangalore, der so sehr mit Chemikalien und Abfällen verunreinigt ist, dass auf der Wasseroberfläche in der Hitze Flammen auflodern. Eine apokalyptische Sehenswürdigkeit, über die der Schriftsteller eigentlich schreiben wollte.
Und dann kamen eben diese Dürresommer und auch die Aprilmonate, also 2018, 2019, in denen es so gut wie gar nicht geregnet hat, in denen auch keine Schiffe mehr fahren konnten auf den großen Flüssen. Und insofern habe ich gedacht, nee, das Wasser brennt auch hier vor unseren Augen. Es brennt uns sozusagen vor der Nase weg.
39 Grad im Schatten, morgens um 10. Im Radio haben sie gesagt, dass es im Laufe des Tages noch raufgehen soll, auf 42 Grad. Seit Wochen hatte es nicht geregnet. Der Rasen im Garten ist braun verbrannt.
Auch in dem Roman Power, der 1978 geborenen Autorin Verena Güntner, ist es heiß, sehr heiß. Und manch einer glaubt, dass die Hitze nicht Folge des globalen Klimawandels ist, sondern vielmehr damit zu tun hat, dass sich in dem Dorf, in dem die Geschichte spielt, das gesellschaftliche Klima verändert hat.
Fast 3 Wochen sind die Kinder jetzt im Wald. Seit 4 hat es nicht mehr geregnet. Es kann ein Zufall sein. Er weiß, natürlich weiß er, dass keine andere Erklärung dafür in Frage kommt. Aber ein seltsames Gefühl steigt in ihm hoch. Eine Ahnung, dass alles mit allem zusammenhängt.
Im Zentrum steht unter anderem die 11-jährige Kerze. Also das ist ein Mädchen, die sich diesen Namen irgendwann selbst gegeben hat. Und dieses Mädchen ist so eine Art Instanz in ihrem Dorf. Sie hat den Ruf, dass sie Probleme lösen kann. Ja, sie ist so eine Art Dorfweise, habe ich für mich immer gedacht, in umgekehrter Form, weil sie ja eben noch ein Kind ist. Und in diesem Dorf, das nicht weiter benannt wird, geht ein Hund verloren, der kleine Hund Power, ein Terrier. Dann beginnt eine Suche, die nicht nur Kerze, sondern auch das ganze Dorf sehr viel kosten werden.
Dass die Suche nach dem Hund nicht der Hauptgegenstand des Romans ist, macht Verena Güntner rasch deutlich, indem sie dem Leser nach wenigen Seiten offenbart, dass Power am Ende tot sein wird. Die Suche ist vielmehr der Auslöser für Veränderungen, die durch eine Art Jugendbewegung in Gang gesetzt werden, an deren Spitze ein sehr entschlossenes Mädchen mit viel Überzeugungskraft und einer Mission steht. Ein Mädchen, das von den meisten zunächst nicht besonders ernst genommen wird.
Kerze hat die Jacke bewusst offen gelassen, damit alle das T-Shirt sehen können. Das Bild von Power hat sie erst dünn mit dem Kuli vorgezeichnet und es dann mit dem schwarzen Textilmarker nachgezogen, den ihr Mama zu Ostern geschenkt hat. Sie weiß, dass sie Power nicht ganz getroffen, sein Lächeln nicht hinbekommen hat. Aber auf die Ohren und die Schnauze ist sie richtig stolz. Becca prustet los und zeigt auf das T-Shirt. Die spinnt doch, sagt sie zu Levi und Marie. Und tippt sich gegen die Stirn.
Als der Roman Power im Frühjahr erschien, wurden in der Rezeption immer wieder Ähnlichkeiten von Verena Güntners Hauptfigur Kerze mit Greta Thunberg festgestellt.
Mir ging es ja selber so beim Schreiben, als dann das mit Fridays for Future losging, dass ich kurz gedacht habe, okay, aha, da scheint ja auch schon vorher was in der Luft gewesen zu sein.
Die Kinder des Dorfes folgen Kerze in den Wald. Schlafen in einem Erdloch und beginnen sich hündisch zu verhalten, auf allen Vieren zu laufen und zu bellen. Der Wald wird für sie zum Refugium, zur Schutzzone vor den Erwachsenen, denen die Kinder ebenso fremd und wild erscheinen wie der Wald, die Natur.
Sie kommen an die Kinder nicht mehr ran. Das geht ja auch so weit, dass sie hilflos, quasi ohnmächtig vor dem Wald stehen. Die haben ja komplett den Bezug zu diesem Ort verloren. Und es zeigt sich ja auch so ein bisschen daran, wie die Kinder mit dem Wald umgehen und wie die Erwachsenen dann, wenn sie schließlich eindringen in den Wald, Äste abbrechen, mit Stöcken gegen Stämme schlagen, den Waldboden so mit ihren Tritten aufreißen. Ja. Also das steht dann so im Gegensatz zu den Kindern, die ja versuchen, gerade eins zu werden mit der Natur. Ja.
Das Unverständnis der Eltern, die in ihrem zersiedelten Territorium zivilisationstypischen Verrichtungen nachgehen und ihre Kinder nicht mehr verstehen, nicht mehr erreichen, schlägt um in Aggression. Auch hier weckt Verena Günthers Parabel Assoziationen zu den Fridays for Future-Protesten. Doch Güntner beschreibt in Power auch die Gefahren einer Bewegung mit einer Art Lichtgestalt an der Spitze. Ihre Geschichte ist auch die Geschichte einer Selbstermächtigung.
Ich glaube, der große Unterschied zu Greta ist natürlich, dass Kerze ja auch eine viel gnadenlosere Figur ist oder Person ist. Die tut Dinge ja dann auch natürlich, weil sie alles ihrer Suche unterordnet ihrem Ziel. Das ist halt das Allerwichtigste für sie und das hat natürlich Konsequenzen.
Henne, hast du Angst? Wiederholt Kerze die Frage. Ich habe keine Angst. Ich kann das einfach nicht, sagt Henne leise. Die anderen halten die Luft an und schauen zur Kerze. Sie weiß, wenn sie jetzt nicht durchgreift, werden sie anfangen, an ihr zu zweifeln. Also keilt sie Henne in die Kniekehlen. Der Reflex lässt ihn zu Boden gehen. Kerze bückt sich, um einen Tannenzapfen aufzuheben. Iss den auf, sagt sie langsam und schaut dabei nicht ihn an, sondern die anderen. Schaut jedem Einzelnen direkt ins Gesicht und zwingt sie, oben zu bleiben mit dem Kopf. Seht hin, sagt ihr Blick. Seht genau hin. Und sie gehorchen.
Eine Parabel, Gedichte, Romane, die von der Gegenwart oder der nahen Zukunft handeln. Die Literatur reagiert bereits in vielfältiger Form auf den menschengemachten Klimawandel. Schriftstellerinnen und Schriftsteller richten den Blick auf die Nachgeborenen. So, wie es einst Bertolt Brecht getan hat. In Zeiten, die aus anderen Gründen finster waren.
Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt?
Das Reden über Bäume, also wenn man jetzt an den Zustand der Wälder denkt, da werden ganz viele Untaten wieder manifest. Also insofern kann man auch wieder guten Gewissens und sehr politisch über Bäume reden.
Wenn die Erde wärmer wird. Ralf Gerstenberg stellte aktuelle Literatur zum Klimawandel vor. Es sprachen Nadja Schulz-Berlinghoff, Ulrich Blöcher und Max von Pufendorf. Regie Klaus-Michael Klingsporn, Ton Hermann Leppich, Redaktion Dorothea Westphal.